Das Thema heute Morgen lautet der große Kampf mit dem Ich. Und ich habe einen Text aus Markus 10, Vers 35 bis 45 in unserer alten Lutherbibel auf der Seite 79 im Neuen Testament, überschrieben mit die Söhne des Zebedäus. Ich lese Markus 10, 35. Da gingen zu ihm, Jesus, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisset nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und euch taufen lassen mit der Taufe, da ich mitgetauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, wir können es wohl. Jesus aber sprach zu ihnen: Zwar, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, da ich mitgetauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern welchen es bereitet ist. Und da das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Aber Jesus rief sie und sprach zu ihnen: Ihr wisset, dass die weltlichen Fürsten herrschen und die Mächtigen unter ihnen haben Gewalt. Aber also soll es unter euch nicht sein, sondern welcher will groß werden unter euch, der soll euer Diener sein. Und welcher unter euch will der Vornehmste werden, der soll aller Knecht sein. Denn auch des Menschensohn ist nicht kommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Bezahlung für viele. Als Menschen, die zu Jesus gehören, brauchen wir die Gesinnung Jesu. Wer ein Jünger Jesus sein will, der muss sich in seinem Leben an Jesus orientieren. Jesus ist nicht nur unser Herr und Heiland, er ist auch unser Vorbild für unser ganzes Leben. Das sagt Paulus in Philipper 2, Vers 5, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und dann steht weiter in Philipper 2, Vers 8 bis 11, er erniedrigte sich selbst, Jesus, und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Also eine Nebenbemerkung hier: Alle Knie werden sich vor Jesus beugen, auch die, die sich heute nicht beugen wollen. Alle werden das tun müssen. Aber die Gesinnung Jesu wird hier klar beschrieben. Sie ist geprägt von Selbstverleugnung, Selbsterniedrigung, von Gehorsam, von Leiden, von Selbstaufgabe. Das hat Jesus gemacht und dazu sollen wir auch bereit sein. Aber das gefällt uns gar nicht. Damit haben wir alle unsere Probleme. Doch das war bei Jesus die Voraussetzung für die Erhöhung und die Voraussetzung dafür, wie steht es hier, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei. Denn wer groß sein will im Reich Gottes, der muss ganz groß im Dienen sein, in der Unterordnung, in der Demut, in der Nachfolge, im Gehorsam Gott gegenüber. Einen anderen Weg gibt es nicht, um den Segen und die Ehre Gottes zu erfahren und zu bekommen. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 16, 25, denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Sein Leben um Jesu Willen verlieren, das ist für uns alle ein ganz großes Problem. Das wollen wir nicht und das machen wir häufig auch nicht. Und deshalb sind wir in unserem Leben als Christen oft so unzufrieden. Denn wir wissen aus Kolosser 2, Vers 9, dass eine enge Beziehung zu Jesus das Größte ist, was ein Mensch erleben und haben kann. Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die ganze, müsst ihr euch das vorstellen, was das bedeutet, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig erfahren, das wollen wir. Aber das geht nur, sagt die Bibel, über den untersten Weg der Demut und der Selbstaufgabe. Und ich frage mich, haben wir Christen das verstanden? Haben wir das verinnerlicht? Sieht man das in deinem Leben, im Alltag, in der Gemeinde, in deinem Denken und Reden? Unsere Welt hat auch ganz andere Prioritäten. Unsere Welt sagt dir, du musst etwas aus dir machen. Du musst dich selber verwirklichen. Du musst an dich glauben, du musst dich durchsetzen, kämpfen, Erfolg haben, Geld verdienen, Macht ausüben, bewundert werden. Jeder strebt nach Selbstverwirklichung bis in unsere Gemeinden hinein und wie oft habe ich das auch gemacht. Wir sind nicht anders wie die Jünger in unserem Text für heute. Menschen wollen vorne stehen, das Sagen haben, bewundert werden, keine Schwäche zeigen, predigen, keine Sünde zugeben, als Christ dastehen, der alles im Griff hat. Aber ist doch alles verlogen. Ist doch alles nur Heuchelei. Solche Menschen werden in der Bibel als Schriftgelehrte und Pharisäer bezeichnet. Jesus sagt in Matthäus 23, 27 bis 28, wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr gleich seid wie die übertünchten Gräber. Ihr müsst mal im Orient die Gräber anschauen, die sind so weiß gestrichen, sieht wunderschön aus mit so kleinen Steinen drauf. Und da steht, übertünchte Gräber, welche auswendig hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voller Totengebeine und alles Unflats. Also auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber inwendig seid ihr voller Heuchelei und Untugend. Nach außen sieht alles super aus, aber im Herzen ist Schuld, Sünde, Hochmut, Stolz, Einbildung, Heuchelei. Für Gott ist diese Haltung ein Gräuel, weil sie immer verlogen ist. Jesus will keine Selbstverwirklichung. Er will Selbstverleugnung von allen seinen Kindern. Unsere Selbstverwirklichung ist für Jesus ein ganz großes Problem in unserem Leben, in der Gemeinde und auch im Alltag. Dein und mein größtes Problem in deinem Christenleben ist dein Ich. Das ist bei uns allen so. Dein Ich zieht dich immer von Jesus weg. Dein Ich hat keine Lust, Jesus nachzufolgen. Dein Ich möchte den Segen Gottes am liebsten ohne Mühe, ohne Gehorsam, ohne Demut, ohne Dienen. Aber das geht nicht. Unser Ich zieht uns immer in die falsche Richtung. Das sind unsere Leidenschaften, unsere Selbstsucht, unsere eigenen Wünsche. Auch wenn wir am Ende feststellen, dass uns das nur selber zerstört und überhaupt nicht erfüllt und immer anlügt. Bei unserem Ich sind wir alle schwer vom Begriff. Wisst ihr, da bereite ich eine Predigt vor und dann muss ich schon morgens Buße tun, dass mein Ich nicht so groß wird. Das war bei den Jüngern Jesu auch so. Als Jesus seinen Jüngern sagte, dass er von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten getötet wird und am dritten Tage auferstehen wird, da lesen wir in Matthäus 16, 22 bis 23, und Petrus nahm ihn zu sich, fuhr ihn an und sprach, Herr, schone dein Selbst, das widerfahre dir nur nicht. Aber er, Jesus, er wandte sich um und sprach zu Petrus, heb dich, Satan, von mir, du bist mir ärgerlich, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Wenn wir unseren menschlichen Neigungen nachgeben und Jesus nicht nachfolgen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass wir wieder Petrus automatisches Werkzeug Satans sind. Das gilt für die Christen erst recht, so steht es hier. Arrogante, egoistische, selbstsüchtige, hochmütige Christen sind immer ein Werkzeug Satans, auch in der Gemeinde Jesu. Stolze, hochmütige Christen zerstören deshalb immer sich selber und die Gemeinde Jesu. Wie oft schon habe ich das erlebt in den letzten Jahren. Erfahrene Christen wollen sich mit ihren tollen Gaben aufdrängen. Sie wollen einen Posten, eine Aufgabe vorne stehen, weil sie tolle Gaben haben. Sie wissen, was andere falsch macht, verstecken eigene Fehler. Sie scheinen keine Fehler zu haben. Das ist immer Stolz und Heuchelei. Immer so. Ich kenne kein einziges Beispiel, wo solche Menschen ein Segen für die Gemeinde Jesu waren. Weil das Jesus nicht will. Er bekämpft es. Das sind immer ein Werk Satans. Gott hasst, er bekämpft unseren Stolz und Hochmut. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn hasset das Arge, die Hoffart, den Hochmut und bösen Weg und bin Feind dem verkehrten Munde. Habt ihr gehört? Gott lehnt hochmutig nur ab. Er hasst ihn. Das ist ein anderer Level. Gott hasst unseren Stolz und Hochmut. Deshalb macht unser Stolz und Hochmut alle Arbeit, die wir für Jesus tun, kaputt, wertlos. Sprüche 16, 5. Ein stolz Herz ist dem Herrn ein Greuel und wird nicht ungestraft bleiben, wenn sie sich gleich alle aneinander hängen. Also wenn es die Mehrheit plötzlich will. Hier setzt Gott noch einen drauf. Er hasst es nicht nur, er straft jeden, der ihm mit Stolz und Hochmut dienen will. Deshalb prüfen wir unsere Motive und achten wir auf Stolz und Hochmut. Das ist unser allergrößtes Problem als Menschen und als Christen erst recht. Ganz zu schweigen von dem Leiden, von dem wir alle nichts wissen wollen. Dabei leiden wir alle. Es ist gut, wenn wir uns das mal bewusst machen. Wir alle leiden. Jeder leidet. Jeder hat von uns einen Bereich, der ihm Not macht. Das ist normal. Das gehört zu unserem Leben. Wir leben in einer Welt, die kaputt ist, in der der Satan, sagt die Bibel, der Gott dieser Welt ist. Und wir können im Leiden nur bestehen, wenn wir wissen, dass Jesus mitgeht, bei uns ist. Wir brauchen die Gewissheit, dass Jesus uns führt auf diesem Leidensweg. Wir brauchen die Gewissheit, dass seine Wege für uns die besten sind und das ist bei allen Kindern Gottes so, die ihm vertrauen. Aber dazu müssen wir das Leiden annehmen, dass Jesus uns zumutet. Wir müssen jeden Tag alle Sorgen auf ihn werfen und in aller Demut ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Und am Ende werden wir immer sehen, dass seine Wege wunderbar und herrlich sind. Das hat Jesus seinen Kindern versprochen. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Mit Selbstverwirklichung kommen wir im Leiden sowieso nicht weit. Mit Selbstverwirklichung, das ist nämlich dann nicht mehr drin im Leiden, gehen wir immer kaputt an unserem Leiden, weil wir so manches nicht ändern können. Und das Leiden einfach annehmen und ertragen müssen. Und es geht nie gut ohne Jesus. Da haben wir es so gut, dass Jesus bei uns ist. Aber kommen wir zu unserem Text für heute. Mein erster Punkt, Hauptsache ich, meiner, mir, mich. Das hat meine Stiefmutter immer zu mir gesagt. Ich meiner mir mich. Hat mich geärgert. Markus 10, 35. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du uns tust, was wir dich bitten werden. Was ist denn das für eine Bitte? Jakobus und Johannes wollen einen unterschriebenen Blankoscheck von Jesus, wo sie später den Betrag einsetzen können und sagen können, was sie wollen. Das zeigt Stolz und Hochmut. Sie waren täglich mit Jesus unterwegs und sie hatten nicht verstanden, dass es bei Jesus keine Erhöhung und keinen Segen gibt, ohne die Bereitschaft zur Demut, zur Selbstverleugnung und zur Selbsterniedrigung. Deshalb gibt uns Jesus keinen Blankoscheck. Und Jesus will wissen, was die beiden Jünger wollen. Markus 10, 36, er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Man traut seinen Ohren nicht, was man da hört von Jakobus und Johannes, was die wollen. Sie wollen den Ehrenplatz im Himmel haben. Sie wollen ganz vorne sein. Sie wollen von allen beneidet und bewundert werden. Und das auch noch im Himmel. Das war nichts anderes als hemmungslose Dreistigkeit und Unverfrorenheit. Aus Matthäus 20, 20 bis 21 wissen wir, dass die Mutter mit den Söhnen des Zebedäus, das waren die beiden Männer, zusammen diesen Ehrenplatz für ihre Kinder haben wollte. Sie hat Jesus darum gebeten: Lass diese meine zwei Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Manchmal wollen ja auch die Eltern für ihre Kinder etwas erreichen, um selber gut dazustehen. So manche Eltern drängen ihre Kinder voller Stolz und Hochmut in eine Position, weil sie selber beachtet und bewundert werden wollen. Aber das müssen wir uns merken, solche Absichten gehen immer schief. Solche Ziele führen immer ins Gegenteil. Dafür sorgt dann Gott. Das hat Gott in seinem Wort ganz klar formuliert. Matthäus 23, 11 bis 12. Der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedriget. Und wer sich selbst erniedriget, der wird erhöht. Lassen wir uns nicht von unserem Stolz und Hochmut verführen, selber im Mittelpunkt zu stehen. Lasst uns ganz groß im Dienen sein. Ganz groß in der Selbstaufgabe, im Leben für andere. Der härteste Kampf, den wir alle jeden Tag in unserem Leben führen, ist der Kampf mit unserem eigenen Ich. Der härteste Kampf ist, sich selber zu besiegen. Wir werden ein Leben lang daran arbeiten müssen, unser Ich zu besiegen. Und da sind wir nicht besser wie Jakobus und Johannes. Wir sind lauter Ichlinge. Hauptsache, ich komme nicht zu kurz. Ich, meiner, mir, mich. Ich muss im Mittelpunkt stehen. Solange ich einen Vorteil habe, ist alles gut. Deshalb hat Jesus davon gesprochen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen. Markus 8, Vers 34. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Kreuz auf sich zu nehmen heißt, den Kampf mit meinem Ich aufnehmen und sich selber verleugnen. Unser Ich ist das größte Problem für uns. Unser Ich und in der Folge deine Sünde, meine Sünde. Du kannst nicht einfach so leben, wie deine Lust und Laune ist, weil du sonst in der Nachfolge Jesu immer scheitern wirst. Und den Segen, den Gott dir versprochen hat, den wirst du dann eben nicht erleben. Mein zweiter Punkt: keine Ehre und keine Verantwortung ohne Leiden. Markus 10, Vers 38, Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und euch taufen lassen mit der Taufe, da ich getauft werde? Jesus macht seinen Jüngern klar, dass Ehre und Lohn im Reich Gottes nur für die Menschen bestimmt ist, die wirklich bereit sind, Jesus zu dienen. Im Reich Gottes gibt es nur Lohn für Menschen, die ihr Leben für Jesus verlieren, sich selber verleugnen. Belohnt werden die Menschen, die Jesus über alles in ihrem Leben stellen. Das Thema haben wir schon 100.000 Mal gehabt. Beim Geld, bei der Zeit, bei den Zielen, die wir in unserem Leben verfolgen. Und ich frage euch, ist uns das bewusst? Haben wir das vor Augen? Und deshalb fragt Jesus die beiden Jünger, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und euch taufen lassen mit der Taufe, da ich mitgetauft werde? Der Kelch bezieht sich auf den Kelch des Zornes Gottes über der Sünde, den Jesus getrunken hat, als er am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben ist. Jeremia 25, 15, denn also spricht zu mir der Herr, der Gott Israels, nimm diesen Becher Weins voll Zorns von meiner Hand und schenke daraus allen Völkern, zu denen ich dich sende. Hier wird der Zorn des Gericht Gottes in die Völker verteilt. Jesus hasst und bestraft jede Sünde, die passiert. Und Jesus hat am Kreuz den Becher des Zornes Gottes über der Sünde bis zum letzten Tropfen ausgetrunken. Und so hat er unsere Schuld und Sünde bezahlt. Und auch die Taufe, die Jesus anspricht, hat nichts mit der Wassertaufe zu tun, sondern bei dieser Taufe geht es darum, unterzutauchen, zu ertrinken im Zorn Gottes, wie ein Mann ertrinkt und den Märtyrertod stirbt. Auch ein Hinweis auf den Tod Jesu am Kreuz. Von Untertauchen und Ertrinken in den Fluten spricht auch Jona. Jona 2, Vers 4, es gibt noch ein paar andere Bibelstellen in dem Zusammenhang, aber ich lese mal das vor. Du warfst mich in die Tiefe mitten im Meer, dass ich die Fluten mich umgaben, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Das heißt, den Kelch Jesu trinken und die Taufe annehmen, ist maximales Leiden und totale Selbstaufgabe für Jesus. Und das fragt Jesus die beiden Jüngern. Könnt ihr das? Und es ist nicht zu fassen, was die beiden antworten. Markus 10, 39, sprachen zu ihm, ja, wir können es wohl. Jesus aber sprach zu ihnen, zwar, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, da ich getauft werde, zu sitzen aber, zu meiner Rechten und zu meiner Linken, steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern wegen es bereitet ist. Die beiden Jünger, Jakobus und Johannes, sagen zu Jesus, wir können das Leid alles auf uns nehmen, das du auch auf dich nehmen wirst. Wir sind in der Lage, das zu tragen. Das ist nichts anderes als arrogante Selbstüberschätzung. Das ist menschlicher Stolz, der aus eigener Kraft sich viel, viel vornimmt und am Ende erbärmlich versagt, weil wir das aus eigener Kraft nie schaffen würden. Und so war es dann auch. Als Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, da lesen wir Matthäus 26, 56, aber das ist alles geschehen, dass erfüllt würden die Schriften der Propheten, und dann steht, da verließen ihn alle Jünger und flohen. Nichts mehr war übrig von dem vollmundigen, ja, wir können es wohl. In der Not und im Leid brauchen wir alle den Beistand Jesu und seine Kraft. Wenn die Prüfung kommt, dann brauchen wir Jesus, sein Wort, Gebet, Gemeinschaft mit unseren Geschwistern, sonst schaffen wir das nicht. Und dann sagt Jesus den beiden Jüngern, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, da ich getauft werde. Das war eine Prophezeiung, die später tatsächlich so eingetreten ist. In Apostelgeschichte 12, 2 lesen wir, dass Jakobus der erste Märtyrer war und er wurde vom König Herodes mit dem Schwert ermordet. Und Johannes wurde verfolgt und nach Offenbarung 1,9 auf die Insel Patmos verbannt. Und dort wurde er wie ein Gefangener gehalten. Aber trotz diesen Leiden machte Jesus den beiden Jüngern Jakobus und Johannes klar, dass sie nicht zu seiner Rechten und Linken sitzen werden, weil dieser Platz anderen Personen vorbehalten war. Verschiedene Bibelstellen weisen darauf hin, dass es Mose und Elia sein werden, die zu seiner Rechten und Linken am Thron Gottes sitzen. Denn Mose repräsentiert das Gesetz, das sind die ersten 5 Mosebücher, und Elia die Propheten. Aber eines machen diese Verse mehr als deutlich. Kein Mensch, der stolz und hochmütig ist, spielt irgendeine Rolle im Reich Gottes. Wirklich. Gott hasst den Stolzen und ehrt nur und ausschließlich den Demütigen. Diese Botschaft, diese Wahrheit zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Stolz ist die Ursünde Satans, die Ursünde von uns Menschen. Satan ist ein gefallener Engel, der sich in seinem Stolz über Gott erhoben hat und deshalb wurde er von Gott aus dem Himmel geworfen. Wir müssen wissen, verletzter Stolz kommt immer direkt vom Satan. Deshalb sollen wir uns selber verleugnen, sagt die Bibel, und selber nicht so wichtig nehmen. Aber das ist alles andere als einfach. Denn Demut und Selbstverleugnung hat immer mit Leiden und Kampf gegen mein eigenes Ich zu tun. Denn unser Ich hat immer die falschen Prioritäten. Unser Ich verschwendet unser Leben für vollkommen sinnlose Dinge. Das kennen wir alle. Und am Ende bereuen wir es. Dann mein dritter Punkt, wahre Größe zeigt sich im Dienen. Markus 10, 41, und da, dass die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Es waren ja 12 Jünger. Als die 10 anderen Jünger mitbekommen haben, dass Jakobus und Johannes Jesus um den Ehrenplatz im Himmel bitten, da wurden sie böse, da ärgern sie sich. Sie wollen doch auch gerne vorne mit dabei sein. Deshalb waren die 10 nicht besser wie Jakobus und Johannes. Auch sie hatten Angst, selber zu kurz zu kommen. Das zeigt, wie kaputt wir alle vom Stolz und Hochmut sind. Obwohl die Jünger Jesus schon so lange mit Jesus unterwegs waren, gönnte keiner dem anderen einen Vorteil. Mit Sorgen hat er sein Reich gebaut. Und Jesus will seinen Jüngern klar machen, dass im Reich Gottes mit Stolz und Hochmut überhaupt nichts erreicht wird. Markus 10, 42, aber Jesus rief sie und sprach zu ihnen, ihr wisset, dass die weltlichen Fürsten herrschen und die Mächtigen unter ihnen haben Gewalt. So funktioniert diese Welt, ist nur die Nachrichten einschalten. Die weltlichen Fürsten herrschen. Sie unterwerfen sich andere Menschen und sie machen am Ende alles kaputt. Die weltlichen Herrscher sind arrogant, diktatorisch, gewalttätig. Sie verherrlichen sich selber, sie zeigen offen ihre Macht, sie missbrauchen ihre Macht. Und je mehr Macht sie haben, je korrupter werden sie. Und was bleibt am Ende übrig? Schauen wir doch diese Welt an. Nichts als Chaos und Unverstand. Die Herrscher haben in Jahrhunderten und Jahrtausenden nichts hingebracht. So funktioniert diese Welt, sagt Jesus. Das ist die Welt, in der wir leben. Aber so soll es nicht im Reich Gottes sein. Denn im Reich Gottes gelten Gottes Prinzipien und Gottes Maßstäbe. Markus 10, Vers 43. Aber also soll es unter euch nicht sein, sondern welcher will groß werden unter euch, der soll euer Diener sein. Das heißt, die Großen im Reich Gottes sind nicht diejenigen, die ihren Weg an die Spitze manipulieren. die von anderen fordern, dass sie endlich beachtet werden, wichtig genommen werden. Die Großen im Reich Gottes sind nicht die, die schlecht über andere reden und sich nicht unterordnen können. Stattdessen sind die wirklich Großen im Reich Gottes diejenigen, die ganz groß im Dienen sind. Sie sind bereit, den untersten Dienst zu tun, Sklave Jesu Christi zu sein. Sie sind bereit, nicht beachtet zu werden. Sie haben kein Problem, im Hintergrund zu bleiben. Sie brauchen keinen Posten, um zufrieden zu sein. Sie wissen immer, immer, jeden Augenblick, dass sie einfache, elende Sünder sind und deshalb haben sie kein Problem, eigene Fehler beim Namen zu nennen. Und wenn sie beten, dann reden sie offen über ihre Not, weil sie verstanden haben, dass sie für alles Jesus brauchen. Sie tun gerne den untersten Dienst, weil sie verstanden haben, dass im Reich Gottes uns ohnehin nichts mehr als der unterste Dienst zusteht. Und wenn sie dann einen Dienst in der Gemeinde übernehmen, dann wissen sie immer, dass sie auf keinen Fall besser sind wie die anderen. Und dann wissen sie auch, dass Stolz und Hochmut die schlimmste Sünde ist, die die Arbeit im Reich Gottes sofort wieder zerstört. Können wir gleich zu Hause bleiben. Jesus sagt, wer groß werden will unter euch, der soll euer Diener sein. Und ich frage mich, wo sind die großen Leute? Wo bist du und ich? Wo sind die Christen, die eigene Wünsche, eigene Ziele, eigene Vorstellungen ganz dem Willen Gottes unterordnen? Wo sind die Christen, die Jesus gerne gehorsam sind, die ihm sein ganzes, die ihm ihr ganzes Leben zur Verfügung stellen? Und dann sagt Jesus noch in Markus 10, 44, und welcher unter euch will der Vornehmste werden, der soll aller Knecht sein? Das ist ja unmöglich. Willst du der Vornehmste in der Gemeinde sein? Willst du ganz vorne mit dabei sein? Wenn du das mit Ja beantwortest, dann bedeutet das, dass du der Knecht aller anderen bist. Knechte waren damals Sklaven. Was sie taten, wurde ihnen befohlen. Sie hatten kein eigenes Leben mehr. Das war so. Paulus stellt sich in Römer 1,1 als ein Knecht Jesu Christi vor. Das war seine Stellung, das war sein Selbstverständnis. Das Einzige, was für ihn gezählt hat, ist, was Jesus wollte, was Gott wollte. Und hier sagt Jesus, wenn du in der Gemeinde Jesu ganz vorne mit dabei sein willst, dann musst du der Knecht von allen anderen sein. Das war doch das, was ich am Anfang der Predigt gelesen habe, Philipper 2, Vers 5. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Auch Jesus ist der Knecht aller geworden. In Philipper 2, 7 steht, er nahm Knechtsgestalt an. Und Jesus will, dass wir auch so leben wie er. Schön wäre, wenn wir das könnten. Wer einmal in seinem Christsein ernst macht und Jesus wirklich nachfolgen will, der merkt sehr schnell, dass mit unserer eigenen Kraft das gar nicht geht. Mein böses Herz zieht mich immer runter, nimmt mich gefangen in so vielen dunklen Dingen und schlimmen Gedanken meines Lebens. Sagt doch die Bibel, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und ist ständig dabei, uns ein Bein zu stellen. Da gehst du in den Gottesdienst und dann ärgert dich morgens einer seiner Familie und dann schießen wir zurück und schon hängt der Haussegen schief. Das ist doch bei uns allen so. So sind wir doch. Hören wir auf zu heucheln. Bleiben wir ehrlich. Ich bin ein Mensch, gefallen unter die Sünde und ich bin so froh, dass Jesus mich befreit hat. Jesus ist der Einzige, wirklich, der Einzige, der mich von den Ketten der Sünden befreien kann und der sie mir abstreifen kann. Nur mit Jesus können wir ein neues Leben haben. 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Jesus in uns ist der Einzige, der uns helfen kann, den Kampf gegen unseren Egoismus, unser Ich aufzunehmen. Das führt mich zum letzten Punkt. Der größte Dienst kommt von Jesus. Der letzte Vers, Markus 10, 45. Denn auch des Menschensohn ist nicht kommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Bezahlung für viele. Nur weil Jesus uns gedient hat und für unsere Schuld und Sünde bezahlt hat, können wir unseren Stolz und Hochmut überwinden. Nur mit Jesus haben wir die Chance im Kampf gegen unseren Egoismus, gegen unser Ich. Ohne die Vergebung Jesu gehen wir selbst an uns zugrunde. Ohne die Vergebung, ohne die Kraft Jesu ist alle eigene Anstrengung wertlos. Denn wir sind so kaputt von der Sünde. Wir schaffen es nie, aus eigener Kraft unser Ich zu besiegen. Stolz und Hochmut stecken ganz tief in unserem Leben. Nur Jesus kann uns helfen, von unserem Ich frei zu werden. Und das Erste, was dafür in unserem Leben passieren muss, ist immer gleiche Botschaft, Buße und Vergebung. Wir brauchen jemanden, der für unsere Sünde bezahlt. Wir können unsere Sünde nie mehr wieder gut machen. Sie bringt uns in die Hölle. Die Bibel ist so klar dabei. Sie zerstört uns. Unsere Sünde verurteilt uns vor dem allmächtigen und heiligen Gott. Wir sind ohne Jesus gescheiterte und verlorene Leute, die sich immer mehr selber zerstören. Deshalb kommt keiner drum herum, wenn er sein Ich und seine Schuld und Sünde loswerden will, dass er Buße tut über seine Sünde. Jesus um Vergebung bittet. Wir sagen auch, sich bekehrt zu Jesus als seinem Herrn und Heiland. Nur einer kann für dich bezahlen und das ist Jesus für alle Schuld und Sünde. Denn Jesus ist nicht kommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Bezahlung für viele. Jesus starb, damit wir Vergebung haben können. Das ist das beste Angebot, das man einem Menschen machen kann. Und wir ringen und beten und flehen darum, dass Menschen das begreifen. Dass sie Buße tun und Jesus annehmen. Das ist der einzige Weg, dass Jesus in dein Herz kommt, in dein Leben kommt. Und dass er dir Kraft gibt. Und dann bleibe in Jesus, sagt die Bibel. Bleibe in Jesus durch Bibellesen und Gebet. Denn Jesus sagt in Johannes 15, 4 bis 5, er sagt, bleibet in mir, und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibe denn an mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus sagt, bleibe in mir. Ich will dich führen. Ich will der Herr deines Lebens sein. Nicht unser Ich soll uns bestimmen, sondern Jesus. Keine Selbstverwirklichung, sondern Jesusverwirklichung. Das macht reich, das macht glücklich, das macht frei. Das gibt Kraft und einen großen Frieden, den wir sonst nirgends finden. Wer sein Leben verliert um Jesu Willen, sagt die Bibel, der wird es finden. Du kannst probieren, was du willst. Das Leben, das uns Jesus gibt, ist allem, was diese Welt zu bieten hat, um Lichtjahre überlegen. Ich würde meinen Jesus für nichts auf dieser Welt wieder hergeben. Er ist die absolute Erfüllung. Nur bei Jesus gibt es den Frieden, wie die Bibel sagt, der größer ist als alle Vernunft, als alle menschliche Logik. Das kannst du gar nicht nachvollziehen. Jede Selbstverwirklichung, jeder Stolz und Hochmut sind immer Irrwege Satans. Immer Sackgassen, die uns leer zurücklassen, uns unglücklich machen. Unsere Pläne, die oft so groß daherkommen, sind nichts als lächerliche Illusionen. Unser Eigenwille muss sterben, weil er falsch ist. Uns in die Irre führt, uns zu falschen Prioritäten verleitet. Nur Jesus kann uns glücklich machen. Er kann uns sicher durch dieses Leben führen. Das hatte David schon kapiert im Psalm 23, wo er schreibt, Psalm 23, 1 bis 4, der Herr ist mein Hirte. Aber wenn du das sagen kannst, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Was für ein wunderbares Bild. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, das machen wir manchmal, das muss manchmal sein, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Nur Jesus tröstet dich wirklich, er hilft dir wirklich, er erquickt uns. Er ist bei uns, wenn wir ihn brauchen. Wenn unsere Kraft gebrochen ist und nicht mehr ausreicht, dann ist Jesus bei uns. Das zu erleben ist etwas Wunderbares und Gewaltiges. Deshalb sind Leiden und Not in unserem Leben ja oft so wichtig. Ohne Leid hätten wir ja gar keine Ahnung, wer Jesus ist, was er in unserem Leben tun kann. Ohne Not würde keiner von uns richtig beten. Das ist doch bei uns allen so. Aber wenn ich dann im finstern Tal erlebe, denn du bist bei mir und seine Kraft und Hilfe erfahre, dann weiß ich, wenn die nächste Not kommt, Jesus ist bei mir. Immer. Er führt mich den besten Weg. Seine Wege sind tatsächlich viel höher, viel besser, viel segensreicher als eigene Wege. Nur Jesus kann uns wirklich glücklich machen. So sagt es die Bibel. Wer mein Leben verliert um Jesu Willen, der wird es gewinnen, der wird es finden. Nur er kann uns sicher durch das Leben führen. Nur Jesus hilft uns, unser Ich zu besiegen, unseren Eigenwillen zu beerdigen, damit wir zu reifen Christen werden. Und das machen wir bis zum Ende unseres Lebens, gell? Zu Christen, die deshalb groß sind, weil sie für Jesus leben, weil sie die Art Jesu haben in ihrer ganzen Ausstrahlung und so zum Licht werden in dieser dunklen Welt. Das wollen wir gerne sein, aber bitte in großer Demut. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses Wort, für dieses Beispiel der Söhne des Zebedäus, Herr. Du weißt, wir sind so kaputt von unserem Stolz und Hochmut. Unser Ich, Herr, kein Tag haben wir das im Griff, du weißt es, Herr. Hilf du uns, dir nachzufolgen, in enger Verbindung mit dir zu sein, in deiner Kraft zu leben, dir gehorsam zu sein, Herr. Es gibt nichts Besseres. Dank dir für diesen Weg, den du uns gezeigt hast in deinem Wort. In Jesu Namen. Amen.